Free FM.
Radio Free FM hört ihr auf der 102,6 Megahertz und da gibt es immer mittwochs um 15 Uhr die Podcast-Reihe von Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt und da haben wir jedes Mal einen Experten. Heute geht es rund um die Demokratie und ich begrüße sehr herzlich vom Humboldt-Studienzentrum der Universität Ulm den Herrn Professor Dr. Günther Fröhlich. Herzlich willkommen hier bei uns bei Free FM.
Ja, auch herzlich. Dankeschön für die Einladung. Begrüße Sie auch recht herzlich alle.
Wir freuen uns, dass wir Sie als, sage ich jetzt einfach mal, Experten für Demokratie haben. Denn Sie befassen sich mit der Demokratie. Sie haben ja sogar ein Programm geschrieben, Aufstieg und Fall der Demokratie. Ist die Demokratie schon hingefallen oder fällt sie gerade noch?
Ja, das ist immer die Frage. Das ist ein Bühnentitel natürlich und ein Bühnenprogramm. Und da muss man auch ein bisschen provozieren, sage ich mal. Und deswegen steht der Fall da drin, um natürlich für die Fragestellungen der Demokratie da Interesse auch zu wecken. Es gibt tatsächlich Schwierigkeiten in der Demokratie und die sind nicht einfach zu lösen. Wichtig ist, dass wir uns damit einfach auseinandersetzen. Ich versuche da einfach so 80 bis 90 Minuten etwas über die Geschichte der Demokratie zu erzählen, eben ihre Schwierigkeiten und teilweise auch die momentane Debatte um diese Herrschaftsform, das wird da also immer angesprochen. Näherhin beleuchte ich so drei Problemkreise. Einmal das Herrschaftsproblem, also wer herrscht eigentlich in der Demokratie? Dann das Bildungsproblem. Wir brauchen eine ganze Menge Wissen, um uns damit auseinanderzusetzen, um politisches Urteil auch fällen zu können. Und dann noch das Institutionenproblem. Die Demokratie ist auf die Institutionen, die sie prägen, angewiesen. Und da gibt es auch immer wieder Probleme. Am Ende vermute ich dann, dass die Demokratie noch nicht gefallen ist, sondern sie befindet sich sozusagen in einer Art Pubertätsphase, einschließlich der Trotzreaktionen bei manchen, die damit dann auch verbunden ist.
Ein sehr schönes Bild. Dann fangen wir doch gleich mal vorne an mit dem Herrschaftsproblem. Wo liegt denn das Herrschaftsproblem innerhalb der Demokratie?
Ja, also das Herrschaftsproblem ist im Grunde eine rein theoretische Schwierigkeit. Die Demokratie ist letztlich die einzige Herrschaftsform, in der niemand wirklich herrscht. Herrschaft geht hier in schöner Regelmäßigkeit aus freien Wahlen hervor. Es gibt da auch einen alten Streit zwischen repräsentativer und direkter Demokratie. Das kommt ja immer wieder auch hoch. Die antiken Philosophen, die lehnten die Demokratie weithin ab, also vor allem Platon und Aristoteles. Die meinten, die Demokratie würde die Armen der Gesellschaft zu sehr bevorzugen und sie wäre auch extrem so für Demagogen und Volkshetzer und so weiter anfällig. Der Widerspruch entsteht gewissermaßen, wenn wir den Grundregeln, nehmen wir den Artikel 20 unseres Grundgesetzes her, wenn wir uns das anschauen und dort steht, alle staatliche Gewalt geht vom Volk aus. Aber das Volk übt eben diese Gewalt gar nicht aus, sondern erstens wird die Gewalt aufgeteilt und dann auch noch so personell getrennt, eben in, das kennen wir alle, eine gesetzgebende, eine ausführende und eine richterliche Gewalt. Und zweitens wird sie eben auf diese Institutionen übertragen. Man kann ganz allgemein sagen, der Gesetzgeber gibt sozusagen die Regeln vor. Die Regierung darf ihre Entscheidungen nur innerhalb diesem Rahmen ausführen und die Gerichte sollen dann kontrollieren, dass das auch so funktioniert und vonstatten geht. Wenn das alles nicht funktioniert und die Ordnung den Bach runtergeht, formuliere ich mal etwas flapsig, dann erlaubt der Absatz 4 im Artikel 20 des Grundgesetzes sogar jedem Bürger unmittelbar direkt Widerstand dagegen zu leisten. Weil letztlich muss in der Demokratie alles irgendwie verhältnismäßig und ausgeglichen sein. Und das mit dem Widerstand ist natürlich schön, wenn wir das uns so überlegen. Aber wann ich den leisten darf oder sogar muss, das ist nicht zu regeln und das ist ja auch nicht geregelt. Im Grunde ist jeder in der Demokratie sozusagen für sich angehalten, dass er sich mäßigt, dass er Nachteile für sich selber zugunsten der Gemeinschaft in den Kauf nimmt und auch bei der Ausübung der Freiheitsrechte müssen wir die Rechte der anderen immer berücksichtigen. Zwangsläufig entstehen da natürlich Konflikte, ein Streit und die müssen dann aber innerhalb der Demokratie, innerhalb von ja, geregelten Verfahren ausgetragen und entschieden werden. Und das macht die Demokratie gerade so schwerfällig und das wird ja oft auch dann an ihr kritisiert.
Und das würden Sie als das Problem der Demokratie sehen, dass es eben genau so geregelt ist, aber es gibt ja keine Alternative. Man kann es ja schlecht anders regeln innerhalb der Demokratie.
Es gibt eben sozusagen auf dieser Konstruktionsebene innerhalb des demokratischen Systems gibt es tatsächlich keine Alternative. Das führt zu Schwierigkeiten, aber die müssen wir sozusagen aushalten. Bei den einzelnen Sachentscheidungen, das ist mir immer ganz wichtig, das zu betonen, da gibt es natürlich schon Alternativen. Also diese ganze Rede von Sachzwängen in der Politik, das ist von vornherein Unfug, das funktioniert nicht. Und wir sehen ja das auch immer, und das gilt auch schon jetzt für die Konstruktion. Ich meine, diese Gewalten, die vom Volk übernommen werden, die sollen irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Wenn das gut funktioniert und die arbeiten zusammen, dann haben wir als gute Bürger natürlich sofort auch den Verdacht, dass da irgendetwas nicht stimmt. Die arbeiten da zu gut zusammen. Wenn die nicht gut zusammenarbeiten, was weiß ich, das Verfassungsgericht kassiert irgendein Gesetz, dann fragt sich der gute Bürger natürlich, was machen die da überhaupt? Das hätten die doch schon vorher wissen können. Also schon daran sieht man, dass da so bestimmte Schwierigkeiten gibt, die immer irgendwie gelöst werden müssen, aber es sind pragmatische Lösungen. Theoretisch meine ich, ist der Widerspruch in der Demokratie in Bezug aufs Herrschaftsproblem tatsächlich nicht aufzulösen.
Damit müssen wir alle leben und wir haben ja in Anführungszeichen jetzt nur, das ist natürlich aber eher positiv gesehen, die Möglichkeiten der Wahlen. Und das ist das, was der normale Bürger eben machen kann. Und das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug schätzen und gar nicht genug dazu aufrufen, von diesem Recht auch Gebrauch zu machen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Man könnte auch natürlich formulieren, wir müssen gar nicht darin leben, wir dürfen darin leben. Die Wahl ist natürlich das Zentrum der Bürgerbeteiligung innerhalb dieser repräsentativen Demokratie. Und wenn da etwas nicht korrekt läuft, dann können wir das gleich alles vergessen. Die Schwierigkeit besteht da wiederum darin, dass wir jeder Einzelne für seine Wahlentscheidung natürlich eine ganze Menge an Wissen braucht, wen und was wir da eigentlich wählen. Wenn man sich die Idee einer repräsentativen Volksvertretung ansieht, dann werden freie Abgeordnete gewählt, die eigentlich nur ihrem Gewissen gegenüber verpflichtet sind. Also Verpflichtung gegenüber den Wählern besteht im Grunde gar nicht. Sowas wie Wählertäuschung kann es auch dann gar nicht geben. Wir wählen eben Abgeordnete und nicht ein bestimmtes Programm. Und die Entscheidungen der Abgeordneten nehmen wir damit auch nicht vorweg. Ganz so einfach ist das letztlich natürlich nicht, weil es um Vertrauen geht. Dann sind die Parteien noch dazwischen geschaltet. Es gibt dann verschiedene politische Haltungen, die sind untereinander gewissermaßen auch unvermittelbar. Also zum Beispiel sozial, konservativ, liberal, rechts, links und so etwas. Und der Streit, der in der demokratischen Entscheidungsfindung dadurch zwangsläufig entsteht, soll von der Idee her freilich konstruktiv sein und letztlich auf einen Kompromiss hinauslaufen. Kompromisse sind natürlich ambivalent, die können gut sein, die können aber auch faul sein, sagt man da ja so. Jeder kann am Ende zufrieden sein oder eben nicht. Wahrscheinlich sind die besten Kompromisse sogar diejenigen, bei denen sich am Ende wirklich alle benachteiligt fühlen. Dann können wir wenigstens sicher sein, dass sich niemand über Gebühr sozusagen durchgesetzt hat.
So kann man es schön definieren. Ja. Aber diese Kompromisse sind ja quasi das Markenzeichen der Demokratie. Daran erkennt man es. Daran kann man die Demokratie ja aber auch immer angreifen und ihr vorwerfen, sie sei ein schwacher Papiertiger, weil sie eben auf die Kompromisse angewiesen ist. Kommen wir mal zu den Schwierigkeiten bei der demokratischen Umsetzung genau. Und Sie haben ja die Institutionen schon angesprochen. Wo hat da die Demokratie ihre Schwierigkeiten, wenn ich jetzt in die Umsetzung gehe?
Wir müssen nochmal ganz kurz auch anschauen, dieses mit den Kompromissen ist natürlich eine sehr formale Ebene, die wir da einnehmen. Es muss ein Kompromiss sein, das ist nicht so toll. Meistens geht es in der Politik natürlich um Sachpolitik. Entscheidungen und das sind verschiedene Leute für verschiedene Dinge zuständig, aber eben auch, wie Sie angesprochen gerade haben, diese Institutionen. Institutionen nun sind im Grunde ganz eigenartige, aber ganz typisch menschliche Einrichtungen, eine Art von ja, nicht materiellen Werkzeugen, könnte man vielleicht dazu sagen, durch welche wir versuchen, einfach uns das Leben gewissermaßen zu erleichtern. Also ich lagere etwas aus, ich muss mich nicht selber drum kümmern, da kümmert sich die Institution drum. Dazu gehören alle möglichen Absprachen, Medien auch, was die Informationsgewinnung angeht, Behörden, Rechtssysteme, Verfahren, entsprechende Regelungen zu diesen Verfahren und so weiter. Die Demokratie nun ist in ihrer Funktionsweise ganz hochgradig auf solche Institutionen auch angewiesen und darauf natürlich, dass diese auch wirklich funktionieren. Jetzt haben so Institutionen allerdings die Tendenz, ihre Verfahren intern immer mehr zu perfektionieren. Und dabei kann es dann passieren, dass sie sich von ihrer Funktion ja, innerhalb dieser demokratischen Ordnungsstrukturen auch entkoppeln und mit diesen technischen Möglichkeiten, rechnerbasierte Unterstützung und so weiter, passiert das natürlich oftmals noch sehr viel schneller als früher. Die Systeme verselbstständigen sich und entziehen sich gewissermaßen der Kontrolle durch die Akteure. Wir kennen das alle, im Umgang mit Behörden und Ämtern, dann gewinnt da sehr schnell den Eindruck, die Amtsträger sind nur noch mit den eigenen internen Problemen des Ablaufs, des perfektionierten Ablaufs beschäftigt, aber überhaupt nicht mehr mit den Anträgen, mit den Sachen, die sie eigentlich bearbeiten sollen. Das klingt jetzt ganz pauschal und nach einer generellen Kritik an behördlichen Einrichtungen. Mir ist aber sehr wichtig dabei, dass man erkennt, dass solche Tendenzen schon eben in der Organisationsform von Verwaltungsabläufen bestehen und nur wenn einem das bewusst ist, dann kann man da auch bewusst gegensteuern und zu einem Miteinander wieder finden. Letztlich geht es in der Demokratie eben auch um die Sachentscheidungen, um die Auswahl und so weiter und wie man das sozusagen einer Entscheidung zuführt. Und diese Verfahren sind formal und die müssen auch einen bestimmten Ablauf einfach genügen. Darin liegt auch wieder eine ganz eigene Gefahr.
Und wie kann man da jetzt gegensteuern? Wie kann man die Institutionen noch besser kontrollieren oder wie können die Institutionen sich selber verbessern?
Ja, immer nur an den Sachentscheidungen und natürlich mit einer möglichst breiten Beteiligung auch der Akteure mit einer aktiven, verantwortungsbewussten Auseinandersetzung. Theoretisch sind diese Schwierigkeiten, wie ich es jetzt erläutert habe, also das Herrschaftsproblem, dann das Wissensproblem oder das Bildungsproblem und das Institutionenproblem, eigentlich nicht in den Griff zu bekommen. Wir brauchen pragmatische Lösungen. Die Schwierigkeiten können wir natürlich verdrängen, aber es ist natürlich besser, wenn wir sie angehen. Und eigentlich möchte ich wirklich sagen, die Demokratie braucht einfach diese ständige Auseinandersetzung. Und das ist natürlich anstrengend und die meisten Menschen wollen sich diese Mühe auch gar nicht machen. Ich meine, Paradebeispiel dafür, wer sich den Mühen des Denkens unterzieht, sind Philosophen natürlich, gell, und Wissenschaftler. Wenn wir uns das wieder genauer anschauen, die Wissenschaft läuft immer auf eine Hierarchisierung des Verstandes und der Vernunft hinaus, Dominanz, Eindeutigkeit der Schlussverfahren, irgendwie das bessere Argument, klare, überprüfbare Vorhersagen, Wissen, Daten und so weiter. Und diese Hierarchisierung ist im Grunde völlig inkompatibel zur Herrschaftsstruktur in der Demokratie, steht ihr klar entgegen. Und deswegen haben die meisten Philosophen historisch auch etwas gegen die Demokratie gehabt. Wir sollen das nach dem Verstand einrichten, unsere sozialen Verhältnisse. Und das führt zwangsläufig eigentlich in ein totalitäres System. Da kommen wir kaum raus. Und deswegen müssen wir irgendwie andere Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Da hängt viel von der Haltung gegenüber dem Ganzen auch ab. Es gibt schon ein paar Philosophien, die mit der Demokratie ganz gut übereinstimmen. Der amerikanische Pragmatismus zum Beispiel, weil er sehr an Lösungen einfach interessiert ist. Oder die Kommunikationstheorie bei Habermas, aber die ist auch wieder sehr anspruchsvoll. Jeder hat da in den Verfahren die vollkommene Verantwortung für alles, was geschieht. Und das ist auch extrem anstrengend.
Ist also der Vor-, aber auch der Nachteil der Demokratie, dass sie sehr komplex und sehr fordernd ist. Natürlich kann man sagen, wenn das Volk wählen darf und mitbestimmen, dann muss man auch eine gewisse Bereitschaft vom Volk verlangen können, dass sie sich informieren. Das ist natürlich oftmals anstrengend, weil eben auch die Sachverhalte ja immer deutlich komplexer werden. Also man kann ja das gar nicht mehr auf einen Punkt bringen und mit Ja und Nein abstimmen. Das ist ja relativ schwierig. Bringt uns zu dem Problem mit der Informationsbasis, bringt uns zum Problem mit der Bildung. Wo liegt es da im Argen? Sind die Sachverhalte zu komplex? Hat die Demokratie versagt, es zu vereinfachen? Oder ist es eine normale Entwicklung, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr geht, dass nur noch Experten durchblicken?
Also vor der Vereinfachung würde ich grundsätzlich warnen. Wir haben natürlich eine Tendenz dazu, die Dinge uns irgendwie zurechtzulegen. Aber wenn sie komplizierter sind, dann müssen wir sie als solche auch einfach nehmen. Wir kommen da nicht umhin. Die Wahlen sind das Zentrum in der Demokratie. Wir geben da unsere Stimme ab. Wir sollten uns das gut überlegen. Die Alternativen sind natürlich auch immer schwierig. Viele sind da mit allen Richtungen, Parteien und so weiter unzufrieden, wählen dann Protest oder Wechselwählen auch. Da ist das alles nicht mehr vorhersagbar, nicht mehr stabil. Aber das müssen wir irgendwie aushalten. Die Wahlen allein genügen aber auf keinen Fall für eine funktionierende Demokratie. Es braucht da grundsätzlich mehr eine öffentliche Begleitung sämtlicher demokratischer Prozesse, Urteile, Entscheidungen in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und das ist einfach sehr, sehr kompliziert, aber wir kommen da im Grunde nicht raus. Manchmal scheint es ja dann so, dass nur noch Experten irgendwie da durchblicken können. Wir sind angewiesen darauf, dass es solche Experten gibt, die auch begründbar, nachprüfbar bestimmte Urteile fällen. Aber das ist ja auch sehr gefärbt von politischen Richtungen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Ich meine, das mit der Wahrheit ist in demokratischen Entscheidungen sowieso so ein Problem. Es kommt auf einen Kompromiss an, wo niemand zu Recht vielleicht zufrieden ist. Wenn wir uns das genauer anschauen, in der Wissenschaft ist das ja auch nichts anderes. Natürlich versucht man, die neuen Erkenntnisse eindeutig und klar zu formulieren, eindeutig zu machen. Aber wenn wir es genauer anschauen, geht es da auch sehr viel pragmatischer zu. Jede einzelne wissenschaftliche Erkenntnis hat den Status, dass sie revidierbar ist. Und das heißt natürlich, dass sie letztlich auch falsch sein kann, auch wenn es alle gerade momentan für richtig halten. Und im Grunde gilt das auch für die Demokratie. Es sind pragmatische Entscheidungen. Wir müssen die hinterfragen, selbst wenn sie getroffen wurden, um diese am Ende wieder zu reformieren. Reform ist auch schon fast ein Schimpfbegriff für die Demokratie, aber das ist nach Kant auch, war das die Hauptzweck der sozialen Organisation, der öffentlichen Organisation, dass wir reformieren. Es geht also immer auch um Fälle des rechten Selbstverständnisses, wenn man so will.
Jetzt haben Sie ja die Sachebene angesprochen, auf der man diskutieren soll. Jetzt ist der Mensch ja, das sieht man jetzt ja vor allem auch mit den sozialen Medien und mit den teilweise sehr emotional geführten Diskussionen, ein emotionales Wesen. Ist er denn für diese Sachebene bei den demokratischen Prozessen und Abstimmungen gar nicht geeignet, der Mensch an sich?
Ja, ich würde eher das als ergänzendes Modell nehmen. Wir treffen Sachentscheidungen, aber da spielen Emotionen natürlich eine Rolle, auch Prägungen sozialisierter Art, mit was man sich auseinandersetzt. Das hängt auch wiederum mit diesen politischen Richtungen zusammen. Was natürlich ausgenutzt wird, soll man sagen, ist gerade in den Medien, das ist ja gerade auch immer wieder Thema, diese Rede von Fake News und solche Dinge mehr, also dass Wahrheiten oder etwas als wahr in der Öffentlichkeit deklariert wird, was überhaupt nicht wahr sei. Die ganze Rede beruht natürlich schon auf so einem simplifizierenden Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt die Wahrheit oder es gibt dann nur etwas Falsches, was dann von dieser Wahrheit abweicht. Wenn wir in die Zeitungen schauen, im Internet schauen, da steht natürlich genug falsches Zeug drin. Das ist doch völlig klar und das wird von den Medien verbreitet. Aber die Sache ist natürlich sehr viel komplizierter. Diejenigen, die von Fake News reden, unterstellen letztlich ja, dass die Medien ganz bewusst falsches Zeug verbreiten. Und das soll dann wieder irgendwelchen Personengruppen und deren Interessen dienen, welche letztlich die Menschen versklaven und für dumm verkaufen wollen. Man muss sich, und das gehört auch zum Bildungsproblem gewissermaßen dazu, in der Demokratie grundsätzlich auch zum Beispiel mit den Mühen und Leiden von Journalisten auseinandersetzen. Angefangen von der Themensuche, eben der Relevanz des Themas, der Überprüfung der Behauptungen, mögliche Missverständnisse aufgrund von irgendwelchen stilistischen Formulierungen. Die politische Haltung auch von Journalisten, die dürfen die ruhig haben und die dürfen die auch äußern. Das muss halt als solches auch gekennzeichnet sein. Wichtig bleibt, auch wenn wir einen guten und korrekt geschriebenen Artikel lesen, dass wir uns danach auch doch damit auseinandersetzen. Das halte ich für ganz wichtig. Auch wenn ich von was überzeugt bin, muss ich offen sein für neue Argumente, für andere Positionen. Und darüber sollten wir möglichst friedlich kommunizieren. Manchmal kann man sich nicht einigen, dann bleibt der Streit bestehen. Aber das kann die Demokratie aushalten. Und ich glaube, das hat sie bisher auch ganz gut ausgehalten. Wir sollten einfach auf dem Weg weitergehen und das nicht zu früh einfach ad acta legen. Weil die Alternativen, das hat der Churchill in seinem berühmten Diktum gesagt, die sind noch schlechter.
Also diese berühmte Sache mit die Demokratie ist unter den schlechten Regierungsformen die beste, darauf spielen Sie an.
Genau. Das ist eine ganz schlechte Regierungsform, aber genau. Genau.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie warnen vom Simplifizieren, vom Vereinfachen. Steuern wir jetzt auf eine Expertokratie hin?
Ein Expertenurteil ist immer ein bestimmtes Sachurteil über ein bestimmtes Fachgebiet. Es gibt keine Experten für alles, sondern immer nur für bestimmte Fachgebiete. Politische Entscheidungen sind ganz eigene Klasse von Urteilen, die nicht einfach einer Expertenmeinung folgen dürfen. Die Politik hat die Aufgabe und politische Urteile haben die Aufgabe, abzuwägen. Es gibt verschiedene Sachgebiete, verschiedene Experten. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Die Experten untereinander sind sich ja auch nicht einmal einig. Also so leicht kommen wir da nicht raus. Und politische Entscheidungen sind eigene Entscheidungen, die im besten Fall für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl, denen dienlich sind und nicht einseitig Interessen hervorheben. Das ist die große Stärke, die wir dabei haben. Aber wir müssen uns natürlich vorher informieren. Immer auch bis zu einem bestimmten Grad. Ich kann nicht immer alles berücksichtigen. Wir sehen es gerade bei der Pandemie, da ist vieles nicht vorhersagbar. Da kann wieder irgendwo ein Ausbruch passieren. Man wusste gerade am Anfang vor 2-3 Monaten noch sehr wenig über das Virus. Man musste sich entscheiden für einen bestimmten Weg ohne echtes Wissen. Und das Problem ist dabei natürlich, wenn sich jetzt ein Politiker hinstellt und sagt, ja, wir haben keine Ahnung, was denn da eigentlich los ist, aber wir wurschteln jetzt irgendwie mal rum, der wäre politisch erledigt. Also das ist aber eher ein Argument dafür, der Bürger müsste sich da etwas mehr mit diesen Dingen auseinandersetzen, weil dann wäre das einfach die ehrliche Antwort gewesen und eigentlich das, was wir von den Politikern auch gewissermaßen verlangen.
Also ist die Demokratie keine so bequeme Staatsform, die wir haben. Machen wir mal einen kleinen Ausblick, schauen wir mal ein bisschen voraus. Sie haben schon gesagt, es ist gefährlich, wenn zu einseitige Interessen vorherrschen. Jetzt könnte man ja meinen, besonders wenn man jetzt mal vom globalen Denken her auf Europa oder Amerika schaut, dass dieser Wirtschaftsliberalismus doch schon sehr einseitig bevorzugt wird. Ist das ein Problem oder ist es in anderen Ländern anders oder steuern wir da auf etwas hin, was ein Problem werden könnte?
Ich halte Die Demokratie, und ich glaube, da gibt es schon sachliche Gründe auch dafür, für ein außerordentlich flexibles Verfahren einer öffentlichen Organisation. Jetzt denken wir, unsere westliche Ausrichtung der Demokratie ist die einzig richtige. Meines Erachtens ist sie das sicher nicht. Sie haben es gerade angesprochen, es ist eine Schwerpunktsetzung auf individualistische Freiheitsausübung, noch dazu im vor allem ökonomischen Kontext. Und das führt sozusagen unsere ganze soziale Organisationsform, und wir sehen das inzwischen ganz deutlich, das führt zu Umweltverschmutzung, das führt zur Zerstörung, Ausbeutung der Natur, zu Naturkatastrophen, aber eben auch Ausbeutung des Menschen, zu psychischen Krankheiten, extreme soziale Diversifizierungen, Armut. Letztlich hat auch die Pandemie natürlich damit etwas zu tun. Wenn es jetzt um die Frage geht, ob die Demokratie ein globales soziales Modell ist, so würde ich das auf jeden Fall bejahen. Es kann damit aber nicht gemeint sein, dass unsere westliche Form die einzige Möglichkeit und die einzig richtige ist. Ich meine, so die international diese Hinweise an totalitäre Systeme, die Menschenrechte zu achten, das ist immer richtig, aber wir sollten uns dabei immer auch an die eigene Nase fassen und eben hinterfragen, ob wir selbst das so umfassend tun, also die Menschenrechte achten. Wenn wir es uns überlegen, unser westlicher Wohlstand beruht komplett auf Ausbeutung und Sklaverei, vor allem in Afrika und Asien, eben mit diesen katastrophalen Folgen in der Natur und zwischen uns Menschen. Und da gilt es einfach auch für uns noch viel zu lernen. Wir müssen uns fast da ganz neu erfinden und uns überlegen, ob wir im Westen nicht auch von anderen Kulturen da etwas lernen können. Und die Demokratie ist, glaube ich, wirklich so flexibel, dass sie sich auf so etwas auch einlassen kann. Aber da muss man den eigenen Weg erst einmal hinterfragen und darf nicht annehmen, so wie man selber das macht, so ist das alles wunderbar. Wir leben jetzt speziell in Deutschland natürlich in einer guten Zeit, so wie es momentan aussieht, aber das ist auch immer in Gefahr. Und wie gesagt, die Demokratie hängt an solchen Weiterentwicklungen, an Reformen, an diesen Auseinandersetzungen. Und warum dahingehend nicht auch etwas Neues ausprobieren, über neue Möglichkeiten nachdenken? Und die Demokratie bietet gerade die Möglichkeit und die Chance, auch weiter darüber nachzudenken und da neue Wege zu bestreiten. Und ich glaube, das ist auch unmittelbar notwendig. Also wir sehen es jetzt an Umweltdebatte und so, dass das nicht anders geht.
Wer kann die Impulse zur Weiterentwicklung bringen, wenn die Demokratie eine Regierungsform ist, die sich weiterentwickeln kann? Kann es durchaus vom Volk kommen, nennen wir jetzt mal hier Fridays for Future, dass da einfach ein ganz neuer Aspekt plötzlich mit aufgenommen wird, und das ist dann die Weiterentwicklung der Demokratie?
Das sind Impulse, das sind Einzelaktionen, würde ich das jetzt mal so im groben, überschauten Blick formulieren. Da passiert was, das muss man auch ernst nehmen. Es sind Leute auf der Straße, sie nehmen bestimmte Haltungen ein. Das kann alles nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber es schiebt Debatten an, es sensibilisiert für bestimmte Problemlagen, die vorherrschen, und es wäre wichtig, das aufzugreifen und nicht einfach zu diffamieren. Also die Jugend hat sowieso keine, oder die Kinder haben sowieso keine Ahnung, was da los ist. Natürlich ist das zu komplex auch für Heranwachsende, aber das ist kein Argument. Interessen dieser Generation auch zu berücksichtigen. Im Gegenteil. Und da bin ich sehr froh, dass sich da engagiert wird, dass da wirklich neue Wege aufgezeigt werden. Aber es ist natürlich tatsächlich ein Problem, wie organisieren wir das? Also ich mache mir da sehr viele Gedanken drüber. Ich bin aber völlig überfragt. Ich meine, das Hauptproblem mit der Umwelt ist natürlich diese Wegwerfkonsumgesellschaft, in der wir leben. Wenn wir das jetzt alles rausnehmen, wir schmeißen jetzt nicht mehr weg, wir produzieren nachhaltig und so weiter. So einfach geht das nicht. Das Wirtschaftssystem ist auf Steigerung angewiesen. Da gibt es sicher auch Alternativen. Aber das derzeitige Modell basiert noch darauf. Es würde, wenn der Konsum wegbricht, zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Arbeitsplätze würden wegfallen. Die Leute hätten eben auch kein Geld mehr, sich überhaupt frei zu entscheiden. Aber wie man das löst, was man da konsumiert. Ich meine, gut, man kann ja viele Dinge konsumieren. Denken ist auch eine Form der Konsumierung. Die Süddeutsche Zeitung hat vor kurzem erst geschrieben, nichts ist so umweltfreundlich wie das eigene Denken. Allein eine Google-Suchanfrage braucht schon 2 Gramm CO2. Das eigene Denken ist da sehr viel günstiger, sozusagen umwelttechnisch zu haben.
Also sollte man das eigene Denken ein bisschen mehr propagieren. Schadet generell nichts. Jetzt machen wir mal ganz zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Wenn Sie jetzt mal einfach sagen, ich sage mal, wir gucken jetzt mal 100 Jahre voraus. Jetzt haben wir ja in jedem Land, sagen wir mal, in fast jedem Land eine mehr oder minder demokratische Regierungsform mit unterschiedlicher Ausprägung. Ja. Riskieren Sie mal einfach mal eine steile These, in 100 Jahren haben wir da auch noch in allen Ländern Demokratie oder gibt es da neue Entwicklungen?
Also ich bin natürlich von der Profession her Philosoph und mein Blick ist dadurch bedingt eher in die Vergangenheit gerichtet, weil man sich einfach mit den vorhandenen Dingen auseinandersetzt. Ich bin eben kein Prophet. Ich kann mir höchstens was wünschen. Ich will natürlich nicht, dass die Welt zugrunde geht. Der Max Scheler hat in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine politische Idee global formuliert und er hat die das Zeitalter des Ausgleichs genannt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dem, dass wir von anderen Kulturen lernen können, dass wir uns bewusst auch mit anderen Formen des sozialen Zusammenlebens, gerade dieser Individualismus ist schon ein Problem, auseinandersetzen und uns dahingehend weiterentwickeln. Und da gibt die Demokratie eigentlich schon, wenn wir diese Staatsform beibehalten können, wollen, müssen, dürfen, gibt die schon genug Möglichkeiten. Und es hat sich in den letzten 70 Jahren auch in der Bundesrepublik schon vieles geändert und auch zum Besseren geändert. Das darf man nicht sehen. Es sind teilweise programmatische Vorsätze im Grundgesetz formuliert worden. Beispielsweise die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, das war in den 70er Jahren noch eine absolute Katastrophe. 20 Jahre später hat man sich sozusagen an das selbst formulierte Prinzip überhaupt nicht gehalten. Da hat sich was gebessert. Das heißt noch nicht, solange nicht, dass alles gut ist. Wir denken immer, naja, früher, die waren alle ein bisschen restriktiv, rückwärtsgewandt, nicht so innovativ wie wir heute. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Wir haben auch noch unsere Defizite. Und wenn wir gemeinsam die reflektieren, uns ehrlich damit auseinandersetzen, dann gibt es nicht nur Hoffnung, dann gibt es auch wirklich die Möglichkeit, das Leben auf der Erde zu retten und vielleicht zu verbessern. Ich erwische mich jetzt selber, so eine Aufklärungsidee zu formulieren, in der Hoffnung, dass natürlich auch immer alles ambivalent. Da erschrecke ich jetzt selber.
Aber dass es sich alles bessert oder gut bleibt, ist ein schönes Anliegen. Stichwort von anderen lernen, das wünschen wir, dass sich das viele Staatsmänner bei aktuellen, brauchen wir jetzt ja nicht aufzuzählen, hat man das nicht den Eindruck, dass das sozusagen die Maxime von allen Politikern derzeit ist, aber vielleicht sind ja auch die noch lernfähig. Wir haben in der vergangenen halben Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Günther Fröhlich vom Humboldt-Studienzentrum der Universität Ulm über die Demokratie, ihre Schwierigkeiten, über den Aufstieg und Fall der Demokratie geredet. Wer mehr darüber hören will, der kann sie vielleicht auch mal wieder live erleben oder sieht es im Moment da eher schlecht aus?
Das ist gerade nicht möglich. Das ist Kleinkunst, was ich mache. Also ich brauche auch die Nähe zum Publikum. So über 120 Leute sind da schwierig. Das heißt, ich bin auf kleine Theater angewiesen und die kommen zurzeit mit den Hygienekonzepten natürlich nur sehr schwer zurecht. Das ist schwierig zu organisieren. Da wird sich so schnell auch nichts ändern. Wir brauchen einen Impfstoff und das wird alles nicht so schnell funktionieren. Selbst wenn der bis Ende des Jahres da ist, gibt es ja einige hoffnungsvolle Ansätze dazu. Aber bis es flächendeckend zur Verfügung steht, bis man auch genug Erfahrung hat, wie das wirkt, wir werden noch eine Weile mit dieser Pandemie auch leben müssen. Und es wird die nächste steht schon vor der Tür. Also da dürfen wir uns auch keine Illusionen machen.
Deshalb haben wir den Podcast gemacht, dass man dann zumindest in absoluter Sicherheit von zu Hause den Podcast konsumieren darf. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Professor Fröhlich, dass Sie in der vergangenen halben Stunde für uns Zeit gehabt haben. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.